Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zur Predigt hören wir Gottes Wort aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 21. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer, sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Mit diesem erhebenden Lied, liebe Glaubensgeschwister, haben wir vorhin das neue Kirchenjahr begonnen. Damals beim Einzug Jesu in Jerusalem, da waren ihm auch Türen und Toren weit geöffnet. Dieses wunderbare Schriftwort zum ersten Advent bedenken wir heute in drei Abschnitten. Erstens, der Herr erfüllt alle seine Verheißungen. Zweitens, ein Jünger hört und gehorcht. Und drittens, alles zum Lobe Gottes. Zu unserem ersten Abschnitt, der Herr erfüllt alle seine Verheißungen. Das war schon immer so. Das ist so. Und das wird bleiben bis am Ende aller Zeiten. Der Herr erfüllt alle seine Verheißungen. Und deshalb, liebe Gemeinde, ist dieser Einzug von Jesus in Jerusalem auch kein zufälliges Geschehen, sondern das ist in allen seinen Einzelheiten schon 500 Jahre vorher von dem Propheten Sacharja genau vorhergesagt worden. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und genau wie diese Verheißung sich erfüllt hat, liebe Gemeinde, war es auch mit der Geburt Jesu gewesen. Die Geburt Jesu, also der erste Advent Jesu, das sein erstes Kommen in diese Welt, auch das ist bereits im Alten Testament genau vorhergesagt. Der Prophet Micha im 5. Kapitel sagt: Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und 700 Jahre bevor Christus geboren wurde, liebe Gemeinde, das sagt der Prophet Jesaja: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, Eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Immanuel heißt Gott mit uns. Du kannst dich also felsenfest darauf verlassen, dass der Herr alle seine Verheißungen erfüllt. Und Jesus hat in dieser Welt einen dreifachen Advent. Bei dem ersten Advent, also bei der Geburt von Jesus durch die Jungfrau Maria im Stall zu Bethlehem, haben wir genau das erfahren, wie die Verheißungen Gottes in Erfüllung gegangen sind. Und dasselbe gilt auch für seinen zweiten Advent in dieser Welt. Mit dem zweiten Advent bezeichnet man die Ankunft von Jesus Christus im Leben eines Menschen. Jesus spricht: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Und Jesus spricht: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und deshalb bekennt der Apostel Paulus: Ja, ich lebe, aber nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Die Ankunft des Gottessohnes im Leben eines Menschen. Seine Ankunft in mir. Das ist ein großes Geheimnis unseres Glaubens, liebe Gemeinde. Und auch der dritte Advent wird felsenfest so geschehen, wie es vorhergesagt ist. Jesus versprach seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und Apostelgeschichte 1 bezeugt: Und als die Jünger ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und starrt zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Und 1. Thessalonicher 4: Denn er selbst, der Herr, er wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaunen Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus Jesus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Dreimal Advent, dreimal Ankunft Jesu hier auf Erden und alle Verheißungen werden sich felsenfest erfüllen, liebe Gemeinde. Der Advent, den wir mit 4 Adventssonntagen liturgisch begehen und feiern, ist also viel mehr als eine reine Vorbereitungszeit auf die Feier von Weihnachten. In diesem Advent geht es bereits um alles, denn es geht um das Kommen des Herrn. Denn alle Wirklichkeit auf dieser Welt, alles, was wir vor Augen sehen, steht im Zeichen des Kommens Israel in diese Welt. Im Menschgewordensein Jesu, in dem der lebendige Gott Fleisch und Blut angenommen hat, da hat es alles seine tiefste Radikalität erreicht. Gott ist uns ganz nahe gekommen. Er ist uns wörtlich auf den Leib gerückt. Und seitdem das geschehen ist, liebe Gemeinde, gibt es genau 2 Möglichkeiten. Entweder du kannst diese Nähe Gottes in deinem Leben zulassen und feiern und dich freuen und jubeln, Oder du lehnst Jesus Christus ab und lässt deine Lebenstür vor ihm verschlossen. Und auch das ist bereits vorhergesagt. Im Johannesevangelium heißt es, er, der Herr, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. An seinen Namen glauben. Zu Jesus Christus zu gehören, ein Kind Gottes zu sein. Das heißt, ganz aus der Gerechtigkeit Gottes heraus zu leben. Leben im Vertrauen, dass der Herr lebendig ist in dieser Welt und auch in mir. Und dass dieser Herr am Kreuz von Golgatha für mich, für meine Schuld, für meine Unzulänglichkeit, für meine Sünde gestorben ist, damit der Tod und der Satan keine Macht und Kraft mehr über mein Leben hat. Und dass ich dann am Ende der Zeit auferstehen werde, wie Jesus Christus als Erster auferstanden ist von den Toten. Wenn du Kind Gottes bist, dann lebst du jetzt und heute bereits in Christus und Christus in dir. Und dennoch gilt das, was Paulus selbst sagt und erlebt hat. Solange wir noch im Leibe wohnen, weilen wir noch fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und noch nicht im Schauen. Und weil da noch eine Diskrepanz ist, dass wir wissen, Christus in mir und er ist mein ganzes Heil, aber ich kann ihn noch nicht schauen, ich lebe noch im Glauben. Deshalb ist in uns Christen auch so eine brennende Sehnsucht in unseren Leibern, in unseren Seelen, eine Sehnsucht nach dem lebendigen Herrn, ihm zu begegnen. Wir erwarten seine zweite Wiederkunft hier auf Erden, dass er am Ende aller Tage alles vollenden wird. Und wenn Jesus dann am Ende der Tage kommt, dann kommt er nicht mehr in Niedrigkeit. Dann kommt er nicht mehr als kleines Kind in einer ärmlichen Krippe. Dann reitet er nicht mehr auf einem Esel. Dann ist er nicht mehr der Schmerzensmann am Kreuz. Sondern wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er in Kraft, in Macht, in Herrlichkeit, um alles zu vollenden und der erhöhte und siegreiche Herr zu sein. Und wenn das kommt, dann werden sich alle die noch offenen Verheißungen, die uns in der Schrift gegeben sind, Punkt für Punkt erfüllen. Und Jesus wird Gericht halten und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Liebe Glaubensgeschwister, dieser Verkündigte, dieser Angekündigte, dieser in die Welt gekommene, dieser gekreuzigte, auferstandene und wiederkommende Christus, er will und er ist ganz für uns da. Er kommt uns so nah, wie wir es uns gar nicht vorstellen können, wenn wir unsere Lebenstür für ihn offen öffnen. Er liefert sich uns komplett aus. Er hat sich von den Menschen ans Kreuz schlagen lassen, nur mit einem Ziel, um uns, um dich und mich zu erretten. Er liefert sich uns aus, er lässt sich schmecken im Brot und Wein nachher beim Abendmahl. Da dürfen wir spüren, wie uns Jesus auf den Leib gerückt ist. Und so kommt er heute und alle Tage in diese Welt durch sein Wort und durch sein Sakrament. Adventlich warten heißt, dieses Wort Gottes zu hören und in der Gemeinschaft der Heiligen das heilige Mahl Sonntag für Sonntag zu empfangen. Adventlich warten heißt, Ausschau zu halten nach dem, der sein Wort hält und der kommt, für wahr zu halten und damit zu rechnen, dass er sich auch heute in deine Welt hineinbegibt, um mit dir und für dich da zu sein, um mit dir alle Freude und mit dir alle Not und auch alles Leid zu teilen. Adventlich warten heißt, in eine Dynamik hineinzukommen, das kraftvolle Wirken Gottes zu erleben, die Hoffnung zu richten auf das, was vor uns liegt und felsenfest kommt. Und damit, liebe Gemeinde, komme ich zum zweiten Punkt. Ein Jünger hört und gehorcht. Was war damals geschehen, als Jesus vor dem Einzug nach Jerusalem mit seinen Jüngern gesprochen hatte. Er hatte ihnen zunächst hier einen Auftrag und eine Verheißung mitgegeben. Und dann schreibt Matthäus, die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Also die Jünger hörten und die Jünger gehorchten, nämlich dem Wort ihres Herrn. Und das ist die Frage, die auch wir heute gestellt bekommen. Wie lebst du diesen dreifachen Advent Gottes? Wenn wir Advent und Weihnachten hören, liebe Gemeinde, dann steigen in uns allen ja jede Menge Bilder und Vorstellungen hoch. Viele Gefühle kommen uns in den Sinn, Gefühle, die zurückreichen bis an unsere früheste Kindheit. Das alles sind ganz tiefe Prägungen, die wir haben. Aber wir sind gefragt, wie lebst du, wie gestaltest du den Advent? Adventskranz mit Kerzenduft. Die Kinder freuen sich seit heute, jeden Tag ein Türchen mit einem kleinen Geschenk öffnen zu dürfen. Der Herrnhuter Stern, wir haben ihn auch aufgehängt, leuchtet in die Nacht hinein. Tee und Glühwein in der gemütlichen Stube oder auf einem Weihnachtsmarkt. Geschenke besorgen. Sie merken, die Reihe könnte man verlängern. Jeder von uns hat so seine Vorstellungen, seine Traditionen, seine Erinnerungen an eine schöne Adventszeit. Für viele Menschen ist diese Zeit eine sehr unruhige Zeit. Denn die Verkäuferinnen und die Geschäftsleute, sie haben jetzt Hochsaison. Konsum, Kaufrausch, Glitzerwelt, all das hat jetzt am Jahresende seinen Höhepunkt. Und all die Dinge, die das ganze Jahr liegen geblieben sind, müssen unbedingt noch in diesem Jahr erledigt werden. Und so ist es für viele Menschen eine doch sehr hektische und umtriebige Zeit. Und als es diese vierwöchige Adventszeit überhaupt nicht käme, werden in den Kaufhäusern seit Mitte November bereits oder bei vielen vorgezogenen Weihnachtsfeiern von Firmen und Vereinen jetzt schon tausendfach all die schönen Weihnachtslieder abgespielt. Und dann, wenn es endlich soweit ist und die stille Nacht kommt, dann haben wir gar nicht mehr so den Drang und das Gefühl, davon zu singen, von stiller Nacht, heiliger Nacht. Advent ist nicht Weihnachten. Advent ist die Zeit der Vorbereitung, der Vorfreude. Die Paramente am Altar, an der Kanzel, auch die Farbe meiner Stola ist violett. Das ist die Zeit oder die Farbe der Buße und der Umkehr. Advent schenkt uns Zeit, über uns nachzudenken, über unser Verhältnis zu Jesus Christus nachzudenken, auf ihn zu schauen. Deswegen ist auch dieser Morgenstern hier, der auf Jesus Christus weist, abgebildet, sein Monogramm auf der rechten Seite. In der Erwartung, auf ihn zu leben, auf ihn zu schauen, dazu will uns die Adventszeit vorbereiten. Das Kommen Jesu. Damals das Kommen nach Jerusalem, und das Gehen Jesu ans Kreuz von Golgatha. Das alles war von Jesus ganz genau geplant. Er hat seine Jünger mitgenommen auf diesem Weg und ihnen den Auftrag gegeben. Und es heißt dann, die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte. Ich sage es noch einmal, zuerst die Jünger hören, sie hören den Auftrag ihres Herrn, und dann gehorchen sie seinen Worten und haben Jesus so den Weg nach Jerusalem bereitet. Und daraus, liebe Glaubensgeschwister, können wir für unser Leben lernen, auf Christus zu hören, seinem Wort dann zu gehorchen und Jesus den Weg zu bereiten. Nun nicht zum Einzug nach Jerusalem, sondern zum Einzug immer wieder neu in unsere Herzen, in unsere Seele, in unser Leben hinein. Und nicht nur in unser Leben, sondern auch in das Leben anderer Menschen. Jesus will bei deinem Nachbarn einkehren, bei deinem Arbeitskollegen, bei euren Mitschülern, bei jedem Menschen, dem ihr über den Weg lauft, will auch Jesus geöffnete Türen vorfinden. Er steht vor jeder Lebenstür und klopft an, das ist felsenfest sicher. Und deshalb ist Weihnachten nicht das Geschenke- und Erfüllungsfest unserer Wünsche, sondern es ist das Fest der Erfüllung der Verheißungen Gottes, das Kommen Jesu in dieser Welt und zu den Menschen. Ja, auch Christsein ist nicht der Erfüllung all unserer Wünsche und unseres Wohlergehens, sondern Christsein heißt, dass wir uns unter Gottes Wort stellen und seinen Auftrag, den er uns gibt, in dieser Welt ausführen und ihm so den Weg bereiten. Und das, liebe Gemeinde, obwohl wir es wissen, müssen wir immer wieder von Neuem einüben. Wir müssen auch immer wieder als Menschen von Neuem Buße tun. Hier können wir so viel lernen von der ersten Christenheit und von den Aposteln. Wir lesen in unserem Hauskreis gerade die Apostelgeschichte. Und es bewegt mich dann schon, was die Apostel damals alles erleben mussten und auf sich nehmen mussten, weil sie auf Jesus hörten und weil sie seinem Wort gehorchten. Da waren sie im Gefängnis eingesperrt, nicht nur einmal. Sie wurden vor dem Hohen Rat verhört und gefoltert mit 39 Peitschenhieben. Und die Gemeinde war versammelt in einem Haus hinter verschlossener Tür aus lauter Angst und hat gebetet zu ihrem Herrn. Sie haben aber nicht etwa gebetet, wie wir lesen, dass die Last der Apostel weniger würde oder dass sie aus dem Gefängnis herauskämen oder dass ihnen selbst nichts passieren würde und sie in ein Leid hineinkämen. Nein, um was haben die gebeten? Dass das Evangelium Gottes, das Wort Gottes, seinen Lauf nimmt in dieser Welt. Darum geht es, dass die Gefängniswärter hören, wer ist der lebendige Gott. Dass dieses Evangelium zu allen Menschen geht, das ist das Anliegen, das die Menschen damals, die Christen, bewegt hat. Und hier können wir so viel lernen und müssen Buße tun. Und da nehme ich mich gar nicht aus bei meinen eigenen Gebeten Tag für Tag. Wie oft sind die eigenen Sorgen und Gedanken um die Liebsten, die Familie oder die eigene Gemeinde und alles im Vordergrund. Aber auf das zu schauen, was das Eigentliche ist, dem Herrn den Weg zu bereiten, dazu dürfen und müssen wir uns, glaube ich, immer wieder von Neuem einüben. Christsein heißt hören, gehorchen und also dienen. Und jeder Christ, jedes Kind Gottes hat von seinem Herrn in dieser Welt und für die Gemeinde Jesu einen Auftrag und Dienst bekommen. Es gibt kein passives Christsein. Jeder von uns ist in diesen Dienst, in den Wegbereitungsdienst für Jesus in die Herzen der Menschen mit hineingenommen. Mit seinen Gaben oder auch mit seinen Nichtgaben. Wenn der Herr jemanden beauftragt und er beauftragt jeden, dann gilt es für uns nur eins, ihm gehorchen und ihm den Weg zu bereiten. Also Jesus Christus ist dir ganz nahe gekommen. Er will in dir sein, in dir leben und er will durch dich wirken in dieser Welt. Ist das nicht eine wunderbare Beauftragung, die wir bekommen haben, liebe Glaubensgeschwister? Gott ist Mensch geworden, um als Licht dieser Welt die Dunkelheit dieser Welt zu erhellen, um das Dunkel im Leben von Menschen hell zu machen. Er ist der Herr über Himmel und Erde, der war, der ist und der kommt. Und deshalb darfst auch du dein Leben immer wieder neu an ihm ausrichten. Er steht beständig an deiner Tür und klopft immer wieder an. Öffne ihm die Tür, öffne ihm dein ganzes Leben und feiere so immer wieder Advent. Und dazu gehört auch, wenn wir unsere Lebenstür öffnen, dass wir alles auskehren aus unserem Lebenshaus, was unsere Beziehung zu Jesus stört. Das heißt, alle Sünde, alle Schuld, alle Unzulänglichkeiten, aller Schmutz aus unserem Leben muss raus, damit Jesus in Herrlichkeit einzieht in unser Leben. Auch unser Misstrauen ihm gegenüber, das wir oft haben, dass wir ihm nicht alles zutrauen, unsere Zweifel, raus damit, öffnen unser Leben für ihn, dass er einziehen kann, dass wir spüren, dass er in uns lebt. Und es ist auch wichtig, dass wir immer wieder das Wort der Heiligen Schrift lesen, weil das ist der Türöffner, da ist alles drin. und dass dieses Wort wir nicht nur alleine lesen, dass wir einen Hauskreis haben, einen Jugendkreis haben, dass wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben, um gemeinsam im Glauben zu wachsen. So feiern wir Advent, liebe Gemeinde. Ich komme zum dritten Punkt, alles zum Lob Gottes. Schauen Sie sich den Adventskranz an. Eine Kerze brennt, erster Advent. Und jeder von uns hat jetzt die Aufgabe, für sich zu bedenken, wie er diese nächsten Tage und Wochen gestalten will. Was in dieser Adventszeit dieses Jahr für ihn im Vordergrund stehen soll. Bereitest du dich vor auf das Kommen Jesu zu dir oder lässt du dich eher vereinnahmen durch all die Geschäftigkeit und durch den Weihnachtsrummel? Ich habe immer wieder in dieser Zeit so die Befürchtung, dass unter diesem lauten Treiben und Rummel das Eigentliche, nämlich das Evangelium, das oft auch sanftmütig daherkommt, etwas unter die Räder gerät. Wie viele Menschen besuchen jetzt zu Hunderten, zu Tausenden wieder die Weihnachtsmärkte? Wie viele Menschen haben an den Weihnachtstagen arbeitsfrei, ohne wirklich zu wissen, was da eigentlich zu feiern ist? Und dann heißt es alle Jahre wieder, ich habe schon wieder schlimmste Befürchtungen, was wir alle Jahre wieder demnächst in Zeitschriften und Zeitungen lesen werden von sogenannten Theologen und Pastoren, die uns alljährlich verkündigen, ihre eigenen Irrlehren und Lügen, die dann sagen, das mit der Jungfrau Maria kann ja nie so gewesen sein, das kann man ja heute keinem verständig vernünftigen Menschen mehr zumuten oder predigen. Oder die sagen, das mit Bethlehem ist ja alles ein Witz, historisch ist klar, so eine Volkszählung kann es ja gar nicht gegeben haben, die Menschen hatten ja gar nicht die Fähigkeiten, so viele Menschenmassen dort abzufertigen in diesem kleinen Dorf. Oder die dann sagen, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, ist ja auch nur eine theologische Behauptung. Gott kann ja nicht Mensch sein zugleich. Jesus war eben als nur ein Vorbild auf dieser Welt. Und die dann auch noch sagen, naja, die leibliche Auferstehung von den Toten, das kann ja auch nicht gewesen sein, das ist eine Vertröstung. So etwa wie Karl Marx gesagt hat, Religion ist das Opium für das Volk, da ist eben für die Kirche die sogenannte Auferstehung, die Vertröstung auf bessere Zeiten nach dem Tod. All den Schmutz werden wir wieder lesen in den nächsten Wochen, seien Sie drauf gefasst. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, liebe Gemeinde, wenn die Menschen zu Hunderten der Kirche den Rücken kehren, ja, was haben sie dann noch zu erwarten? Wo ist unsere Sehnsucht, wenn das alles nicht wahr ist? Wo ist unsere Hoffnung? Wo bleibt dann unsere Freude? Aber wenn Menschen das alles nicht mehr haben, dann machen sie aus einem wunderbaren Christfest eben ein X-Mess, aus dem Heiligen Sonntag ein Tag der Freizeitgestaltung und die Weihnachtsfeiertage werden gebraucht für Familienfeiern und Ausflugstagen, wo man dann am Radio hören kann, wie lang die Staus auf der A8 oder der A7 wieder mal sind. Die Frage ist für uns immer wieder, und das meine ich ernst, für uns jeden Einzelnen, wie bereiten wir uns vor in dieser Adventszeit auf das Kommen unseres Herrn? Zeit der Buße und der Erwartung. Aber bitte, liebe Gemeinde, nicht eine Erwartung auf einen Nimmerleinstag. Nicht eine Erwartung, so ein unbestimmtes Warten. Nein, die Gemeinde Jesu wartet seit der Himmelfahrt ganz bestimmt sehnsuchtsvoll und voller Hoffnung auf das zweite Kommen Jesu. Und sie wartet schon lange. Und zugegebenermaßen, es gab in der Kirchengeschichte, und heute ist es vermutlich auch so, immer wieder Phasen, wo die Gemeinde Jesu auch ein Stück müde geworden ist vor lauter Warten. Das Feuer der ersten Liebe zu Christus, es ist manchmal runtergebrannt, ja. Und dennoch weiß ich, in dieser Asche ist noch Glut. Und diese Glut kann neu zu loderndem Feuer werden, in mir und auch in dir, in uns. Denn die sichtbare Wiederkunft Jesu, sie fällt nicht aus. Der Herr kommt. Und die Schrift sagt, wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, dann, wenn wir nicht mitrechnen, wenn wir in der Versuchung sind zu schlafen, alles zu verpennen. Unerwartet tritt Jesus auf, obwohl er gesagt hat, es gibt Anzeichen dafür und es wird noch mehr geben. Und wenn wir die Weltgeschichte anschauen, dann merken wir, wie diese Zeiten sich Stück für Stück verdichten. Haben wir noch Glut in der Asche? Sind wir in der Lage, dieses Feuer wieder zum Brennen zu bringen? Nein, wir nicht. Aber Jesus kann. Wenn wir in ihm leben, wenn wir unsere Tür ihm öffnen, dann fängt auch das Feuer wieder richtig an, unter uns zu brennen, sehnsüchtig ihn zu erwarten. Der Herr kommt, das ist gewisser als jedes Amen in der Kirche. Und dann stellt sich die Frage, wenn er kommt, als was kommt er zu dir? Kommt er dann zu dir als der gerechte, vollkommene Richter, der sein Urteil über dein Leben fällen muss? So wie im Römerbrief Paulus schreibt, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Wie ist das bei dir und bei mir? Vor diesem Anspruch Gottes, vor seiner Reinheit, kann kein Mensch auf dieser Welt bestehen. Also als was kommt Jesus, wenn er kommt? Als dein Richter, der ein gerechtes Urteil sprechen wird und muss? Oder kommt er zu dir als dein Retter und dein Heiland? Denn er hat ja verheißen. Und wir wissen, seine Verheißungen macht er wahr. Er sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wenn diese Frage bei dir noch nicht restlos geklärt ist, wenn du nicht ganz sicher bist, als was kommt Jesus zu dir, als Richter oder als Heiland, wenn du noch keine Glaubensgewissheit hast über dein Leben, dann kehre um in Gottes offene Arme. Mach deine Lebenstür weit auf. Er steht vor deiner Tür und klopft an. Er will eintreten. Gib ihm dein Leben und lass ihn alles auskehren, was in deinem Leben dich von ihm trennt. Seine Verheißung macht er wahr, sie ist wahr. Und wenn du gerettet bist, wenn du Kind Gottes bist, wenn du mit Christus verbunden bist, dann darfst du voller Freude und voller Sehnsucht, voller Erwartung dem Tag entgegengehen, wo Christus ein zweites Mal sichtbar auf dieser Welt erscheint, wo du ihm von Auge zu Auge begegnen wirst. Und das wird dann keine Begegnung sein, vor der du dich fürchten müsstest. Nein. Und es macht dir dann auch keine Sorge mehr, wann das passieren wird. Das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend ist die Zusage, dass er kommt. Und dann gilt für dich, lebe und handle nicht mehr so, als würde dieser Tag des Kommens Jesu noch weit fort sein, als wäre es ein Nimmerleinstag, sondern lebe so, als könnte Jesus in jedem Augenblick kommen. Der Herr steht zu allen seinen Verheißungen. Wir sollen ihm hören und gehorchen. Und wir dürfen erwarten, dass er seine Verheißungen erfüllt, denn er ist treu, sein Wort ist wahr. Und sein Wort ist eine Liebeserklärung an dich. Es ist sein Heilszuspruch an dich. Es ist seine Gnadenbotschaft für die Welt. Es ist das Evangelium Gottes für die, die es annehmen. Dass Gott sein Wort hält, das ist schon genug Grund, dass wir ihn loben und ehren. Aber dass er sein Ja zu dir spricht, in dein Leben hinein, dass er dich zum Kind Gottes macht, das lässt dich jubeln, so wie damals die Menschen. Hosianna, dem Sohne Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Dieses Kind kommt, er ist der Friedefürst dieser Welt, der Mensch und Gott miteinander versöhnt. Er ist der Reis aus der Wurzel Isais. Er ist der Gott mit uns und der Gott für uns. Jesus ist der sehnlich erwartete Retter, der Heil und Leben mit sich bringt, wie wir vorhin im ersten Lied gesungen haben. Er ist der Sohn Gottes, der die Macht hat, uns zu Kindern Gottes zu machen. Darum jubeln wir in der heiligen Nacht mit den himmlischen Heerscharen. Wir stimmen ein in den Gottesjubel. Und dieses göttliche Ja zu uns, dieser Zuspruch Gottes zu uns, dieser Zuspruch wartet immer wieder auf unser Amen, auf unser Ja, auf unser Bekenntnis. Und deshalb, liebe Glaubensgeschwister, ist der Gottesdienst am Sonntag die zentrale Jubelveranstaltung für uns Christen. Hier versammelt sich die Gemeinschaft der Heiligen, alle diejenigen, die ihre Lebenstür für Christus geöffnet haben, bei denen Christus eingezogen ist. Und deshalb ist der Gottesdienst auch keine menschliche Veranstaltung mit einem Programm, mit Moderation und irgendwelchen Darbietungen. Nein, Gottesdienst ist Stärkung durch Gott, durch sein Wort und durch sein Sakrament. Gottesdienst ist Lob und Dankopfer für den Herrn. Und deshalb geht es bei dem Gottesdienst auch nicht um die Frage, wie redegewandt ist ein Prediger oder ob ich im Gottesdienst noch andere treffe, mit denen ich gut kann oder ob da einer kommt, der mir tierisch auf die Nerven geht. Darum geht es überhaupt nicht. Gottesdienst ist Reden Gottes durch sein Wort und Sakrament in unsere Herzen und unser Lob und Dankopfer für den Herrn. Lassen wir uns so hineinnehmen in diese Adventszeit. Lassen wir uns hineinnehmen in das, was im Hebräerbrief Kapitel 10 beschrieben und verheißen ist. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, haben wir einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Amen.